Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Rebecca Höhl, ich bin Ressortleiterin Gesundheitspolitik und Wirtschaft. Thema heute sind die Versorgungsengpässe in der Schmerzmedizin. Werden sich diese durch die Krankenhausreform weiter zuspitzen? Die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin, kurz DGS, sieht genau diese Gefahr. Warum eine weitere Verknappung, insbesondere der stationären Schmerztherapie, auf uns zukommen könnte und was das für Auswirkungen auf den ambulanten Bereich hat, darüber spreche ich heute mit Dr. Thorsten Lücke. Er ist Leiter des regionalen Schmerzzentrums in Linz am Rhein und kooptiertes Vorstandsmitglied der DGS. Hallo, Herr Dr. Lücke.
Hallo, Frau Höhl. Schönen guten Abend.
Herr Lücke, dass die ambulante Versorgung in Sachen Schmerzmedizin seit Jahren knirscht, das ist ja eigentlich bekannt. Wie würden Sie die Situation im stationären Bereich beschreiben?
Tatsächlich ist es so, dass die stationäre Versorgung bis dato relativ gut aufgestellt gewesen ist. Jetzt allerdings im Rahmen der Versorgungsstruktur im stationären Bereich doch eine mehr oder weniger akute Gefährdung eingetreten ist. Die ökonomische Situation der Krankenhäuser, die im Moment Hauptträger der interdisziplinären stationären Schmerztherapie darstellen, sind tatsächlich überwiegend frei gemeinnützige Häuser und die sind im Rahmen der angedachten oder geplanten Krankenhausstrukturreform besonders in ihrer Existenz bedroht. Und auch große Träger fahren tatsächlich im Rahmen der zunehmenden personellen Engpässe und anderen Strukturprobleme, auch besonders in der Pflege, die das Angebot herunter. Wir haben da also durchaus Rückmeldungen über einige große Anbieter, die ihre stationären schmerztherapeutischen Einrichtungen geschlossen haben. Und diese Rahmenbedingungen, insbesondere im Hinblick auf die drohenden Schließungen der kleineren Krankenhäuser, der frei gemeinnützigen, die stationäre Versorgung in der Fläche sichern, stellen tatsächlich eine doch akute Bedrohung in der Versorgungsstruktur dar.
Was hätten Sie sich denn von der Reform eigentlich erhofft? Was müsste besser laufen?
Also problematisch ist tatsächlich, dass wir ein großes Zeitfenster haben, in dem keine Planungssicherheit besteht. Ich selber arbeite auch in einem frei gemeinnützigen kirchlichen Haus. Und es ist tatsächlich so, dass wir große Probleme haben durch die teilweise zweistelligen Kostensteigerungen, die nicht gegenfinanziert sind. Selbst in dem besten Falle die Verbesserung der Krankenhausstruktur, die angedacht oder avisiert ist im Rahmen der Krankenhausreform, ist es für viele Häuser tatsächlich unter Umständen zu spät. Hier in Rheinland-Pfalz das ist das Bundesland, in dem ich jetzt hier lokalisiert bin, ist die Zahl der Insolvenzen mittlerweile auch zweistellig und das ist ein Flächenland. Wir haben Landstriche, in denen es fast keine stationäre Krankenhausversorgung oder eine deutlich reduzierte Krankenhausversorgung gibt und das stellt uns natürlich gerade in der Fläche vor große Probleme. Wir haben ohnehin im Bundesgebiet eine sehr unterschiedliche Versorgungsstruktur, auch was teilstationäre Versorgungsstrukturen angeht, die beispielsweise in Bundesländern wie Bayern besser sind als in vielen anderen. In Nordrhein-Westfalen haben wir beispielsweise im Bereich der Ärztekammer Westfalen-Lippe aktuell eine gute Versorgung. Es gibt also da auch keine klaren Strukturierungen, was die Versorgungsdichte angeht.
Jetzt hatte ich es ja vorhin auch schon erwähnt, im ambulanten Bereich haben wir natürlich auch nicht genug Schmerzmediziner. Kann man irgendwie das auffangen? Also gibt es Ideen, wie man relativ zeitnah diese Unterversorgung, die sich nochmal verschärft, wie man das auffangen könnte?
Also naheliegend wäre natürlich die Versorgung transsektoral, also über die stationäre in die ambulante und umgekehrt Versorgungsstrukturen zu vereinfachen und zu sichern. Aber das ist letztlich schwierig, da auch im ambulanten oder gerade im ambulanten Bereich die Versorgungsstrukturen immer dünner werden. Es gibt tatsächlich sicherlich eine deutliche Unterversorgung im ambulanten Bereich. Also die Idee, Patienten in die anderen Sektoren zu verschieben, ist eher nicht zielführend. Es ist tatsächlich so. Es gibt Erhebungen, nach denen aktuell in der Qualitätssicherungsvereinbarung, also in der tatsächlich nachgewiesenen ambulanten schmerztherapeutischen Versorgung, nur knapp 1.300 Ärzte tätig sind. Die Fallzahlen sind begrenzt, dürfen ja letztlich nur im Rahmen der Höchstgrenze, der Höchstfallgrenze behandeln im ambulanten Bereich. Kann man natürlich auf Antrag erhöhen, dann sind wir im besten Fall über 450 Fällen im Quartal. Bei 1.300 Ärzten in niedergelassenen ambulanten Versorgungsgebiet kann sich selber ausrechnen, dass wir da in einem niedrigen Bereich der versorgten Patienten liegen. Wir haben ein Versorgungsdefizit, das in die Millionen von Behandlungsbedürftigen geht im ambulanten Bereich. Darüber hinaus, und was noch viel gravierender ist, ist, dass die Demografie gerade im Bereich der niedergelassen tätigen Schmerztherapeuten wirklich brutal zuschlägt. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren über die Hälfte, in den nächsten 10 Jahren, also über die Hälfte, knapp 60%, ihre Tätigkeit beenden wollen und von diesen gerade einmal die Hälfte oder noch nicht mal die Hälfte einen gesicherten Nachfolger hat. Also wir werden da in allen Bereichen, gerade insbesondere auch im ambulanten Bereich, der ja mehr übernehmen soll, in deutliche Versorgungsengpässe hineingeraten. Auch die DGS mit den regionalen Zentren, Regionalzentren Schmerztherapie, die zertifiziert sind, auch da haben wir Probleme. Letztlich, wir verlieren auch da Standorte, jetzt nicht gravierend, aber es ist schwierig, auch da die Versorgungsdichte, die wir aktuell haben, aufrechtzuerhalten. Zumal die Generierung von Nachfolgern in dem Bereich sehr schwierig ist, weil es auch keiner Gebietsbezeichnung zugeordnet ist. Es gibt nach wie vor keinen Facharzt für Schmerztherapie, es gibt keine Gebietsbezeichnung, sodass auch da die Nachbesetzung im Bereich Schmerztherapie, wenn man wirklich dezidiert schmerztherapeutisch tätig sein will, extrem schwierig ist.
Diesen Facharzt für Schmerzmedizin fordert die DGS ja auch schon sehr lange, aber liegt es denn nur daran, dass wir keinen Nachwuchs kriegen? Also das ist jetzt auch so einen großen Bruch gibt zwischen denen, die aus der Versorgung rausgehen und denen, die danach folgen. Warum ist das Interesse für die Schmerzmedizin denn bei den jungen Kollegen jetzt nicht so ausgeprägt?
Das ist eine sehr gute Frage. In Schmerztherapie ist natürlich in der Abrechnung schwierig. Es gibt eben deutlich lukrativere Fächer. Ich meine, das ist ja nicht nur in der Schmerztherapie, so Pädiatrie ist ähnlich und noch schlechter aufgestellt, was die Abrechnungsmöglichkeiten angeht. Und es ist schwierig, wenn Sie als Schwerpunkt schmerztherapeutisch arbeiten wollen, müssen Sie erstmal eine Niederlassung in einer Gebietsbezeichnung haben. Und das ist tatsächlich bei sehr großem Bedarf an Schmerztherapeuten schwierig, wenn Sie beispielsweise in der Anästhesie niederlassen wollen. Der Großteil der aktiven Schmerztherapeuten, über die Hälfte, kommt aus der Anästhesie. Und da wird kompliziert, eine Niederlassung im Bereich der Anästhesie zu finden. Schon da in diesen formalen Strukturen ist es schwierig, sodass hier beispielsweise in der Allgemeinmedizin, die ja deutlich verbreiteter ist, die spezielle Schmerztherapie möglicherweise besser abgebildet werden könnte. Es wäre es effektiv, bei der Vergabe sicherzustellen, dass die Weitergabe von Sitzen auch wirklich nur an schmerztherapeutisch tätige Ärzte erfolgt und eben nicht im Rahmen der Gebietsbezeichnung an fachfremde Kollegen weitergegeben wird. Es gibt ein Bundesland, in Schleswig-Holstein ist das eingeführt worden, aber es ist halt nicht geregelt, dass die Gebietsbezeichnung letztlich auf die Schmerztherapie sich fokussiert. Auch tagesklinisch ist es sehr dünn. Da gibt es tatsächlich vor allem in Bayern, in Rheinland-Pfalz, in Sachsen gibt es auch noch was, aber in großen Bereichen gibt es da so gut wie keine adäquate Versorgung.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, also man müsste im Prinzip diese Sitze auch festmachen auf das Gebiet. Und jetzt haben wir einige Länder, wo es geht. Kann man da irgendwie auch mehr darauf hinwirken, dass das besser, also besser läuft, dass diese Sitze nicht anders vergeben werden?
Ja, als Fachgesellschaft ist es natürlich schwierig. Sie haben wenig, sie können sich immer nur positionieren und äußern und die Forderungen wiederholen. Aber am Ende ist es so, dass sie natürlich als Fachgesellschaft einen Druck ausüben können. Sie können letztlich darstellen, wie der Bedarf ist, aber am Ende ist es an der Politik, das zu entscheiden und auch über die Verbände und über die Ärztekammer zu entscheiden. Es gibt in der Weiterbildung nach wie vor keine Tendenz zur Einführung beispielsweise eines Facharztes Schmerztherapie. Die gestaltet sich äußerst schwierig und die Aussichten, dass es gelingt, sind schlecht.
Und wie würde es mit den, sag mal, Ausbildungs- oder Weiterbildungsmöglichkeiten aussehen? Weil also man kriegt das ja oft mit, wenn auf Ärztetagen diskutiert wird. Es geht natürlich auch darum, das, was reinkommt als neue Facharztbezeichnung, braucht natürlich auch die Möglichkeit, dass sich Ärzte dann weiterbilden können, dass ich Ausbilder habe. Wie wäre das denn? Also wie ist das in Ihrem Fachgebiet? Hätten wir die Kapazitäten dafür?
Das Angebot natürlich, aber es ist nicht sehr groß tatsächlich. Es gibt nicht viele aktive Weiterbildende in Rheinland-Pfalz. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber es ist sicherlich niedrig zweistellig im ganzen Bundesland. Es sind nicht viele. Das ist schwierig. Am Ende ist es tatsächlich so, wenn es eine Gebietsbezeichnung ist, die entsprechend umgesetzt und ausgefüllt werden kann, wäre die Nachfrage entsprechend größer. Wir haben jetzt eine Zusatzbezeichnung, spezielle Schmerztherapie, mit der sie allerdings dann im Rahmen beispielsweise der Niederlassung wenig machen können. Ja, und genauso ist es im stationären Bereich. Das ist kein eigenes, nicht ein wirklich anerkanntes eigenes Gebietsfach. Mhm. Natürlich kann man darüber diskutieren, beispielsweise auch im Rahmen von Hybrid-DRGs, beispielsweise die ökonomische Abbildung zu verbessern, sodass dadurch die Möglichkeit entsteht, bestimmte Leistungen eben ambulant und stationär abzubilden. Aber hier letztlich ist die Schmerzmedizin da weiterhin kein eigener Versorgungsbereich.
Jetzt haben wir ja viel über die Lücken in der Versorgung gesprochen. Nun hat die DGS ja im Plan einen Klinik- und Versorgungsatlas, einen Klinik- und Versorgungsatlas Schmerz aufzulegen, ja, ja, um eben doch den Patienten was an die Hand zu geben, also eine kurzfristige Hilfe zu geben. Was genau hat es damit auf sich? Können Sie uns das erläutern?
Es ist tatsächlich so, dass wir nur sehr fragmentarische Übersichten haben, ganz praktisch und transparent für Patienten, genauso wie für Versorger, welche Optionen wir in der Schmerztherapie haben. Die Idee ist tatsächlich dann entsprechend der OPS-Kodierungen einmal festzustellen. Das ist auch schon teilweise gemacht worden, aber letztlich wollen wir eine Übersicht herstellen über die Möglichkeiten einer aktuellen Möglichkeit einer stationären Versorgung. Das kann man über die OPS-Kodierungen entschlüsseln und rausbekommen und das in Deckung zu bringen mit den vor- und nachgeschalteten ambulanten Versorgungsstrukturen. Die bekommen teilweise ja sogar im stationären Bereich eher einen Termin als ambulant. Das kann es natürlich auch nicht sein. Am Ende geht es darum, dass wir eine aktuelle Erhebung zum ambulanten transsektoralen Strukturen im Bundesgebiet erstellen, auch unter Einschluss der regionalen Schmerzzentren der DGS. Genauso wichtig ist eben auch die Leistungsziffern der KV zu nutzen, um zu sehen, wo wird spezielle Schmerztherapie angeboten, um das bestimmten Krankheitsbildern und bestimmten Behandlungsoptionen zuzuordnen, um damit Patienten einen direkten Überblick zu verschaffen, wo in ihrer Region die Möglichkeit besteht, sich ambulant, tagesstationär oder eben im stationären interdisziplinären Rahmen behandeln zu lassen. Mhm. Und da sind wir dran und das ist, glaube ich, tatsächlich wichtig, weil da wirklich eine Erhebung, die Bezug auf die Krankheitsbilder nimmt und auf die sektorenübergreifende Versorgung so nicht existiert.
Das ist ja eine sehr wertvolle Übersicht, aber haben Sie dann auch im Plan vielleicht so eine Art Online-Tool aufzubauen für die Patienten, wo ich vielleicht auch direkter dann Kontakt aufnehmen kann mit dem Arzt?
Das wäre der zweite Schritt tatsächlich. Im Moment sind wir dabei, die entsprechenden Daten zu erheben und abzugleichen, auch mit der Literatur abzugleichen, die es schon gibt. Und dann in die Leistungsziffern der KV reinzugehen. Und das wäre der nächste Schritt. Aber erstmal wollen wir tatsächlich eine schriftliche Übersicht, also Übersicht zu Werk dann erstellen mit bestimmten Diagnoseschwerpunkten auch. Wir haben beispielsweise ein Exzellenzzentrum in Kiel für Kopfschmerzen, dass man diese Dinge einpflegt, dann über die Fachgesellschaft, die KVen und über die stationären und halbstationären Behandlungsmöglichkeiten. Beispielsweise aber auch für invasive schmerztherapeutische Verfahren. Das ist einer der Schwerpunkte, die eben auch ins interdisziplinäre Behandlungskonzept reingehören. Wo kann ich beispielsweise neuromodulativ behandelt werden oder auch operativ interventionell? Wo ist der Schwerpunkt konservativ? Wo kann ich mich ambulant, prä- und poststationär behandeln lassen? Weil jeder, der mit chronisch schmerzkranken Patienten arbeitet, weiß, wie wichtig die Behandlung ist im ambulanten wie im stationären Bereich, dass man eine Kontinuität hat, um eine vernünftige oder eine aussichtsreiche Behandlung sicherzustellen. Aber das, was Sie erwähnen, den Gedanken haben wir auch, aber erstmal sind wir jetzt dabei, die Daten zu erheben und einen ersten Aufschlag zu machen, um eine transparente Darstellung der aktuellen Versorgungsstrukturen bezogen auf bestimmte Diagnosen und Behandlungsschwerpunkte zu erstellen.
Und haben Sie irgendwie schon einen Zeitplan? Wann kann man mit ersten Ergebnissen rechnen?
Also geplant ist, mein Wissen ist nicht so alt wie der Plan von heute, aber geplant ist tatsächlich Quartal 25, also in einem guten halben Jahr.
Ja, das sind doch schon mal gute Aussichten, würde ich sagen, in einem halben Jahr schon mal Daten zu haben.
Das hoffe ich, ja. Ich denke, dass das Problem ist tatsächlich, dass viele suchen und nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Sie wissen selber, die Wartezeiten für chronische Schmerzpatienten letztlich, um eine fachspezifische Behandlung zu bekommen, geht in die Jahre, im Schnitt bis zu 7 Jahren. Und Ziel ist natürlich, die Versorgungsmöglichkeiten, die wir haben, also im stationären Bereich gibt es einiges, ambulant wird es dünn, es wird überall dünner, aber dass man letztlich die Möglichkeiten hat, die man hat, transparent macht für die Betroffenen, aber auch für die zuweisenden Ärzte. Es gibt sehr, sehr viele Fachärzte, beispielsweise konservative Orthopädie, die händeringend Unterstützung im Bereich der speziellen Schmerztherapie suchen und nicht wissen, wo sie ihre Patienten zur Weiterbehandlung hinschicken, auch überregional hinschicken. Diese Patienten haben einen hohen Leidensdruck, sind über lange Zeit chronifiziert. Die gehen auch längere Wege. Die Idee ist natürlich jeweils, möglichst heimatnah die Behandlungsschwerpunkte darzustellen. Die DGS hat ja einen Atlas im Sinne der Darstellung ihrer regionalen Schmerzzentren. Wenn man das noch in Deckung bringt mit den KV-ärztlichen Informationen, kommen wir da sicherlich schon weit. Und stationär, die Daten, die haben wir tatsächlich schon. Und den Rest, den werden wir in den nächsten Wochen erheben. Also die Qualitätssicherungsvereinbarung gibt uns eine Möglichkeit, einen Blick in die niedergelassenen Versorger zu bekommen. Und das legen wir noch übereinander mit den Daten der DGS.
Ja, das hört sich nach einem guten Projekt an, um wenigstens ein bisschen, sage ich mal, jetzt die Engpässe auffangen zu können.
Ja. Das denke ich tatsächlich auch. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das, weil das ist die Frage, die immer wieder kommt. Ganz praktisch, ich habe Migräne, wo bin ich hin, wo ist der nächste auf Kopfschmerz spezialisierte Arzt? Weil das sind so Erkrankungsbilder, die sehr, sehr lange natürlich dann erstmal im hausärztlichen Bereich sind. Natürlich auch diese Fachärzte sind durchaus qualifiziert, aber wenn sie halt therapierefraktäre Krankheitsbilder haben, und die haben wir ja im Bereich der chronifizierten Schmerzpatienten, ist es immer sinnvoll, auch im Sinne der Vermeidung einer weiteren Chronifizierung des Prozesses frühzeitig entsprechend zu intervenieren.
Jetzt haben Sie gesagt, frühzeitig interveniert. Wie schnell sollte man denn auch als Hausarzt dann reagieren und sagen, jetzt brauche ich noch einen Fachkollegen, der da einfach unterstützt?
Also rein formal geht man nach 6 Monaten von der Chronifizierung aus. De facto ist das ein kontinuierlicher Prozess, der auch im Sinne von neuroplastischen Veränderungen abläuft, wo man also keinen klaren Cut, zeitlichen Cut hat und sagt, dann nach 12 Wochen bist du chronifiziert. Aber die Idee ist tatsächlich, dass man nach einigen Wochen, am besten innerhalb von 12 Wochen, zumindest daran denkt, sich entsprechende fachspezifische Hilfe zu suchen, weil die Chronifizierung erschwert die Behandlung des Schmerzbildes und je länger die Chronifizierung nicht adäquat behandelt wird, umso schwieriger wird letztlich auch die Normalisierung der Symptome. Also tatsächlich, um die Frage zu machen, ich denke, nach 12 Wochen ist ein Zeitpunkt. Aber auch da gilt, es ist ein kontinuierlicher Prozess. Wenn man sieht, dass man mit den Standardverfahren nicht weiterkommt, sollte man frühzeitig daran denken, sich entsprechende oder zumindest eine Information und einen Erfahrungsaustausch zu suchen mit jemandem, der in der speziellen Schmerztherapie tätig ist.
Und wie sind da die Wege? Also wir haben ja gesagt, Patienten haben es schwer, da auch wirklich schnell in eine Therapie zu kommen. Wie ist es denn unter Kollegen? Also wie schnell bekomme ich dann den Rat?
Also am Ende ist natürlich, das sind verschiedene Informationsebenen. Natürlich kann man im Rahmen der Fachgesellschaften über Veröffentlichungen, es gibt ja die Zeitschrift der DGS beispielsweise, es gibt Kongresse, die DGS ist sehr aktiv mit Regionalkonferenzen. Also wir gehen tatsächlich auch dahin, wo die Informationsbedürfnisse sind. Wir bieten das ja bundesweit an, auch über verschiedene Zugangswege, niederschwellig über internetbasierte Informationsveranstaltungen, die ja tatsächlich, weil sie niederschwellig sind, sehr, sehr intensiv nachgefragt werden. Beispiel ist der Frühjahrskongress der DGS im März. Das war ein reines Online-Format und da waren weit über 3000 Teilnehmer. Die kriegen sie natürlich bei Präsenzveranstaltungen nie zusammen, weil die Kombination macht das. Es ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Also sie müssen die Fußarbeit machen, sie müssen sich Gehör verschaffen über die Veröffentlichungen in den Zeitschriften und in die Kongresse gehen und auch politisch. Und das, was wir hier machen, ist im Prinzip genau das Gleiche. Ja, wir schaffen Präsenz und wir schaffen, wie heißt das auf Neudeutsch, Awareness für das Thema. Und damit kommen wir schon relativ weit. Wir haben natürlich auch, suchen auch Kontakt in politische Gremien hinein. Aber letztlich kann man sich dann auch vor allen Dingen auch über die Fachgesellschaften hinweg durch Kooperationen ein breiteres Portal schaffen für Informationen. Also wir haben uns gerade in diesem Jahr, im letzten Jahr, haben wir Vereinbarungen, Kooperationsvereinbarungen mit der Gesellschaft für Gynäkologie, mit der Gesellschaft für osteopathische Medizin, mit der Gesellschaft für Neuromodulation, also diese Dinge sind ganz wichtig, um eine möglichst weitgehende Präsenz des Themas zu erreichen. Also wir sehen, es ist vielschichtig und Die Kommunikations- und Informationswege sind breit und auch von der vom Level her unterschiedlich, auch von der Verbreitung unterschiedlich.
Ich würde doch sagen, das ist doch auch schon ein sehr nettes Schlusswort. Herr Dr. Lücke, herzlichen Dank für das sehr spannende und informative Gespräch.
Ja, vielen Dank, Frau Höhl, fürs Zuhören.
Sehr gerne. Und auch an alle Zuhörer draußen, herzlichen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Ärztetag.
Ich darf sagen, wenn Sie Fragen haben, Frau Höhl, gibt Ihnen gerne meinen E-Mail-Kontakt weiter. Sie können mich dann auch gerne direkt kontaktieren und noch Rückfragen nehmen.
Das ist jetzt ein sehr gutes Angebot, was Sie da gemacht haben.
Ja, sehr gerne.